ARD. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast und auch in dieser Folge kommen unter anderem explizite Beschreibungen psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt vor. Das betrifft vor allem Situationen zwischen ÄrztInnen und PatientInnen. Wenn euch das belasten könnte, hört diesen Podcast nicht allein. Und jetzt fangen wir an. Leipzig, Frühjahr 1977. Sabine ist 15 Jahre alt. Vor 5 Tagen ist sie von zu Hause weg. Es ist alles zu viel. Zu laut, zu einschränkend, zu wenig Platz für Sabine. Also ist sie abgehauen. Sie sucht einen Platz, wo sie hingehört. Sie sucht Nähe, Geborgenheit. Aber erstmal sucht sie einen Platz zum Schlafen. Und dann kennt da jemand jemanden. Sie kann beim Bruder einer Freundin unterkommen. Endlich ein Lichtblick. An diesem Abend ist eine Feier in der Wohnung. Und Sabine mittendrin.
Wir haben gefeiert. Also es waren mehrere Leute dort. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren noch ein paar Freunde von ihm da. Wir haben Musik gehört, wir haben gefeiert und wir hatten einfach Spaß. Wir haben getanzt, wir haben voll aufgedreht. Und dann machte, ich weiß nicht mehr, wer die Tür öffnete. Ich glaube, er, dem die Wohnung gehörte, machte die Tür auf und da stand die Polizei vor der Tür. Ich glaube, es waren 2 Polizisten und sagten dann, sie sind angerufen worden wegen Ruhestörung. Was macht ihr hier? Ja, wir feiern. Und ja, dann wurden unsere Ausweise verlangt und ich hatte dann gesagt, ich habe meinen Ausweis nicht bei. Ja, du musst so einen Ausweis haben, den trägt man immer bei. Sag ich, nee, den habe ich nicht. Ich wollte den Ausweis aber nicht zeigen, weil ich wollte nicht, dass sie wissen, wo ich wohne, dass sie mich nicht nach Hause bringen. Aber irgendwie haben sie dann doch meinen Ausweis gefunden und sagten sie, packt eure Sachen, das, was ihr mit habt, und kommt mit. Und dann habe ich noch gesagt, aber sie bringen uns doch, oder sie bringen mich doch jetzt nicht nach Hause. Da will ich nicht hin. Und da sagten die dann, nein, nach Hause gehst du nicht. Wir bringen dich jetzt dahin, wo du hingehörst und wo du so schnell nicht wieder wegkommst.
Sabine sitzt auf der Rückbank des Polizeiautos. Sie hat Angst. Angst, dass sie zurück nach Hause muss. Denn das ist das schlimmste Szenario, das sich die 15-Jährige vorstellen kann. Sie hat keine Ahnung, dass ihre Reise zu einem der dunkelsten Orte der DDR gerade erst beginnt. Ihr hört Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Folge 1. Angst. Ein ARD-Podcast über die sogenannten Tripperburgen der DDR, in denen junge Frauen eingesperrt und misshandelt wurden. 3 dieser Frauen erzählen uns ihre Geschichte. Ich bin Charlotte Witt, Journalistin aus Leipzig, und ich nehme euch mit durch diesen Podcast. Zusammen mit meiner Kollegin Anne-Kathrin Kanier und einem Team des Mitteldeutschen Rundfunks haben wir 1 Jahr lang recherchiert. Wir haben mit Betroffenen und Verantwortlichen gesprochen und uns gefragt, warum weiß kaum jemand von diesem dunklen Kapitel der DDR? Die Tripperburgen. Wenn euch der Begriff erstmal nichts sagt, dann geht es euch wie mir vor ungefähr 2 Jahren. Damals wusste ich nicht, was das für Burgen sind oder warum sie eingerichtet wurden. Dann habe ich 2022 einen Beitrag für den MDR über einen Roman von Bettina Wilpert gemacht. In dem Buch kommen auch die sogenannten Tripperburgen vor. Das ist schon ein krasser Begriff und der wird auch nur im Volksmund benutzt. Die Tripperburgen sind geschlossene venerologische Stationen. Das heißt Stationen für Geschlechtskrankheiten wie Tripper zum Beispiel. Und auf diese Station werden junge Frauen häufig zwangseingeliefert. Wegen Herumtreiberei und dem Verdacht auf Geschlechtskrankheiten. Die meisten Frauen, so stellt sich später heraus, sind gesund. Sie werden wochenlang festgehalten, täglich untersucht und misshandelt. Sie werden diszipliniert. Und das alles nur, weil sie scheinbar nicht ins System passen.
Also ich habe echt gedacht, ich bin im Knast. Ich kannte Tripperburg überhaupt nicht. Ich meine, gut, ich hatte mit einem Mann geschlafen, aber mehr ja nicht.
Und dann sagte die, wir sollen da in den Raum und sollen uns ausziehen.
Haben wir gesagt, was?
Ja, wir sollen uns ausziehen.
Und wir, du hast da irgendwie gezuckt. Du warst ja ein Stück Dreck.
Ich will herausfinden, wie es möglich war, dass in der DDR Zehntausende Frauen weggesperrt wurden. Warum weiß die Öffentlichkeit so wenig darüber? Und was weiß die Forschung überhaupt? Deswegen suche ich nach Antworten. Ich will zuhören und verstehen. Wir haben Frauen gefunden, die in den venerologischen Stationen eingesperrt waren. Frauen, die unangepasst waren und in der DDR lebten. Eine davon ist Sabine. Um zu verstehen, warum Sabine festgenommen wird, werfen wir einen Blick in ihre Jugend, in die 70er Jahre der DDR. Die DDR ist kein freies Land. Die jungen Leute wachsen mit dem Feindbild des kapitalistischen und imperialistischen Westens auf. Der Alltag in Schule und Ausbildung ist von der sozialistischen Ideologie nach sowjetischem Vorbild durchzogen. Aber die meisten Leute haben sich mit dem System arrangiert. Und wer nicht auffällt, kann ein ganz normales Leben führen.
Naja, es gab nicht so viel. Ich habe mir viel Klamotten von meiner Freundin geborgt, weil die etwas mehr hatte. Die hatten auch immer mal ein paar Klamotten, die nicht von uns kamen, sondern vom Westen. Und ja, ich denke schon, dass ich mich ganz cool angezogen habe.
Für viele junge Menschen funktioniert das Leben in der DDR. Irgendwie. Sabine wächst im Leipziger Stadtteil Konnewitz auf. Sie hat 10 Geschwister. Das Elternhaus ist streng, der Vater trinkt viel.
Mein Vater hat gearbeitet, nachts, er war Losverkäufer. Und meine Mutter war Hausfrau. Ja, erstens mal war sie oft krank und sie hatte auch gar keine Zeit zum Arbeiten durch die vielen Kinder. Das Elternhaus war schon von Gewalt geprägt. Es war sehr laut, wurde viel rumgeschrien, wurde auch geschlagen.
Sabines Mutter hat 2 Seiten.
Also sie war so auf der einen Art ganz lieb, hier, ich gebe euch das, auf der anderen Art aber sehr zerstörerisch. Also ich sage mal immer so Zuckerbrot und Peitsche. Wenn meine Mutter dann wieder extrem überfordert war oder wieder Streit mit meinem Vater hatte, dann ist sie ausgerastet und hat auch vieles wieder zerstört. Also das heißt, ich bin dann immer runter, habe mich auf so eine Steintreppe gesetzt, die unterste Treppe, so eine Steintreppe war das, und habe immer noch da gesessen und mir die Ohren zugehalten, weil sie so geschrien hat. Und die Ausdrücke waren, boah, schlimm. Also das war schon schwer.
Als Sabine in die 8. Klasse kommt, wechselt sie auf eine Berufsschule. Sie ist 14 Jahre alt.
Als junges Mädchen habe ich mich ziemlich fremdbestimmt gefühlt. Also ein Beispiel jetzt, ich wollte immer gerne eine Lehre als Schneiderin absolvieren und mir wurde aber dann gesagt, da ist kein Platz frei, du wirst Verkäuferin zum Beispiel, was ich eigentlich gar nicht wollte.
Mal ehrlich, als ich 14 war, habe ich noch nicht an eine Ausbildung gedacht. Oder daran, welchen Job ich mal machen will oder soll. In der DDR ist das anders. Mit der Verfassung vom 6. April 1968 haben alle BürgerInnen in der DDR das Recht auf einen Arbeitsplatz. Für alle SchülerInnen gibt es, im Sinne der sozialistischen Planwirtschaft, auch eine Lehrstelle. Wer gute Beziehungen hat, kann begehrte Berufe lernen, wie zum Beispiel Fotograf oder Fotografin. 3/4 aller Lehrstellen gibt es in der Produktion. Und am Ende kommen auch alle irgendwo unter. Vielleicht nicht dort, wo sie hinwollen. So wie bei Sabine. Wenn ich ihr so zuhöre, habe ich auch das Gefühl, dass Sabine kaum Zeit hatte, mal Kind zu sein. Oder eine ganz normale Jugendliche.
Da gab es eine Familie im Nebenhaus, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Die hatten auch viele Kinder. Die eine wurde dann meine beste Freundin, mit der bin ich auch viel weggegangen. Und als ich dann ungefähr 14 war, bin ich schon in die Disco gegangen. Und damals war ich immer im Eiskeller, da hat es mir immer gut gefallen. Am liebsten wäre ich 3-mal die Woche gegangen.
Sabine sucht eine Ersatzfamilie weit weg von ihrer eigenen. Die findet sie im sogenannten Eiskeller, einer Disco in Leipzig-Konnewitz, die es heute noch gibt, unter anderem Namen.
Und damals war das so ein, ja, unsere Diskothek, wo wir uns immer getroffen haben. Da kannte jeder jeden, es war total schön, das war irgendwie wie so eine große Familie. Ich fand das toll. Und da war dreimal in der Woche war da Tanz oder Disco.
Sabine verknallt sich in einen Gitarristen, der im Eiskeller spielt.
Er spielte da in einer Band. Er war Gitarrist und ich bin mit einer Freundin in den Eiskeller gegangen und sie kannte ihn wohl schon. Ja, und da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen und gehört. Und dann bin ich oft mit meiner Freundin zu ihm. Und wenn es mir erlaubt wurde und es hieß, du bist um 8 zu Hause, dann bin ich halt einfach erst um 9 gekommen. Ja. Natürlich gab es dann Stress, das ist klar. Erstmal wurde ich verprügelt und dann gab es auch Stubenarrest. Später wurde ich dann sogar im Zimmer eingeschlossen, dass ich nicht einfach raus kann.
Sabines Freiheitsdrang ist groß. Sie hält es zu Hause nicht mehr aus.
Ich bin, glaube ich, das erste Mal von zu Hause weggelaufen. Da war ich vielleicht 13. Da habe ich aber nur bei einer Freundin übernachtet. Bin oft gegangen und bin einfach zu spät gekommen. Das habe ich so die erste Zeit oft gemacht. Wenn ich aber zu spät gekommen bin, da gab es Bestrafungen. Dann dachte ich mir irgendwann, naja, ob ich nun zu spät komme oder gar nicht komme, was macht das für einen Unterschied? Es wird ja nicht anders sein. Die Strafen bekommst du auch, wenn du bloß mal etwas zu spät kommst. Also kannst du auch ganz wegbleiben.
Mit 15 im Frühjahr 1977 ist dieses Weglaufen nach Hause kommen, bestraft werden, wieder weglaufen, für Sabine fast normal geworden. Und dann bleibt sie gleich ein paar Tage mehr weg.
Bevor ich in die Tribberburg gekommen bin, war ich circa 5 Tage unterwegs.
Wir sind wieder in der Szene vom Anfang. Sabine wird von der Polizei mitgenommen. Direkt von einer Hausparty, weil zu laut gefeiert wurde.
Wir sind dann die Treppen runter, wurden dann ins Auto geschubst und sind losgefahren. Es war spät abends, es war dunkel. Dann sind wir erstmal in die Kohlgartenstraße gefahren.
In der Kohlgartenstraße ist eine Ambulanz für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Leipzig.
Da wurde ein Überweisungsschein für uns ausgestellt zur Weiterbehandlung. Das habe ich dann mit diesem Überweisungsschein, das habe ich dann in meinen Akten alles gelesen. Und von da aus ging es dann aufs Polizeirevier und haben dann die Nacht in der Zelle verbracht. Auf einem Stuhl oder auf einem Hocker. War dunkel. Also soweit ich mich erinnere, war jeder eine Einzelzelle. Also ich hatte erstmal panische Angst, da in dieser Zelle zu sitzen, so eingesperrt. Ich meine, ich kannte das von zu Hause. Ich wurde oft eingesperrt in meinem Zimmer, wurde die Tür zugeschlossen. Aber ich war noch nie in einer Zelle. Und dann war es noch dunkel und das war die Nacht. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie es weitergeht, wie lange bleibe ich da. Oder ja, ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst.
Die Nacht hat sie überstanden. Doch aufatmen kann sie nicht.
Morgens wurden wir dann aus der Zelle rausgeholt. Ich glaube, es waren nur Frauen, also Polizistinnen, die uns rausgeholt haben. Wurden dann nochmal überall durchsucht. Und mir wurde dann meine Brieftasche oder mein Portemonnaie genommen. Und da war ein Foto drin von meinem Freund. Und das haben die zerrissen. Haben die einfach rausgenommen und zerrissen und auf den Boden geschmissen.
Der Freund, den Sabine meint, ist der Gitarrist, den sie im Eiskeller kennengelernt hat.
Ja, was ist denn das für ein zottlicher Typ oder langzottlicher Typ? Also an den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sehr abwertend haben sie darüber gesprochen, über den Menschen auf dem Foto, obwohl sie ihn ja gar nicht kannten. Ja, und da wurden wir auch aufs Übelste beschimpft. Also richtig krass, also Worte wurden da gesagt, die ich eigentlich gar nicht sagen kann. Also ich kann mich da noch an einen Satz erinnern. Eure sag ich mal, Punkt, Punkt, müsste man mit heißem Gusseisen ausbrühen. Den Satz habe ich nie vergessen.
Woher kommt der Hass der PolizistInnen? Woher diese Aggressivität? Ein junges Mädchen und ihr Gegenüber, die einschüchternde Macht des Staates. Doch damit ist Sabines Tortur noch nicht vorbei.
Und dann haben sie uns wieder geschnappt, das waren aber dann wieder Polizisten, haben uns dann runtergeführt und haben uns dann wieder ins Auto gepackt oder geschubst. Und dann sind wir zur Trümmerburg gefahren. Und da habe ich nochmal gefragt, wo bringt ihr uns denn jetzt hin? Und dann sagten sie, es geht euch nichts an oder das hat euch nichts zu interessieren.
Sabine hat keine Ahnung, wohin sie jetzt gefahren wird. Und selbst wenn man es ihr gesagt hätte, die Trippeburg ist ihr überhaupt kein Begriff. Die Stationen werden schon vor dem Bestehen der DDR gegründet, um die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten einzudämmen. Zu DDR-Zeiten wird der eigentliche Zweck missbraucht. Denn ein Großteil der Frauen, die in den Tripperburgen eingesperrt werden, hatte gar keine Geschlechtskrankheit. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel 1968 rund 70% der Frauen in diesen Einrichtungen gesund sind. Doch wie konnten gesunde Frauen einfach eingesperrt werden? Offiziell eigentlich gar nicht. Das war selbst nach DDR-Recht illegal. Doch in der Praxis wird die Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten zu großen Teilen ignoriert. Diese Verordnung regelt ab 1961 das Vorgehen bei den Einweisungen. Eigentlich ist die Zwangseinweisung erst das allerletzte Mittel. Und auch nur legal, wenn die Frauen wirklich krank sind. Meine Kollegin Ann-Kathrin hat dazu mit der Historikerin Steffi Brüning gesprochen. Brüning hat zu Prostitution in der DDR veröffentlicht. Dafür hat sie Interviews mit ZeitzeugInnen geführt und in staatlichen Unterlagen recherchiert. Sie erzählt, dass die geschlossenen venerologischen Stationen anders als andere Krankeneinrichtungen sind.
Weil das eine Einrichtung war, die eben nicht nur stationär, sondern tatsächlich geschlossen war. Das heißt, wenn man da einmal drin war, war es nicht wie ein normales Krankenhaus, sondern man war geschlossen untergebracht und kam auch nicht einfach wieder raus.
Brüning beschreibt, welche Frauen in diese Stationen zwangseingeliefert wurden.
Weibliche Jugendliche oder auch erwachsene Frauen, die in Leipzig von der Polizei am Bahnhof in der Öffentlichkeit irgendwo aufgefallen sind und nicht so richtig in die Norm gepasst haben, dass sie sich im Stadtbild alleine bewegen, möglicherweise auch in den Abendstunden, die quasi der Polizei auffällig geworden sind. Die hat die Polizei dann teilweise mitgenommen und direkt in einer geschlossenen Krankenanstalt abgeliefert. Dort wurden diese Frauen und weiblichen Jugendlichen dann aufgenommen und waren ab dem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, aus dieser geschlossenen Krankenanstalt erstmal rauszukommen, bevor eine gewisse Zeit und Untersuchungen abgelaufen sind.
Wie es Steffi Brüning erklärt, ist ein Einweisungsgrund Herumtreiberei. Oder es trifft Frauen, die als HWG-Person gelten. Das heißt Personen, denen man unterstellt, häufig wechselnde Geschlechtspartner zu haben. Um ins Visier zu geraten, reichten mitunter schon Kleinigkeiten.
So ein bisschen, es war zumindest mein Eindruck, dass Frauen häufig aufgefallen sind, wenn sie auch in anderen Bereichen abgewichen sind sozusagen. Also Frauen, die vielleicht ein bisschen lauter waren, die gerne feiern gegangen sind, die sich anders angezogen haben, die auch gerne Westkleidung getragen haben, die Partys gemacht haben, auch in ihren Wohnungen beispielsweise. Da gibt's häufig auch Fälle von Denunziationen, dass dann Nachbarn sich beschwert haben bei der Polizei und dass wilde Ausschweifungen stattfinden sozusagen. Sowas ist relativ schnell und häufig damals passiert.
Fassen wir das mal kurz zusammen. Es gibt viele verschiedene Auslöser. Eine etwas zu laute Hausparty, eine Beschwerde bei der Polizei oder ein junges Mädchen, das sich am Bahnhof herumtreibt. Eine Unterstellung, da könnte was nicht stimmen. Und dann? Dann stehen die Polizisten immer noch, wie im Fall von Sabine, einem 15-jährigen Mädchen gegenüber und müssen die Situation beurteilen. Ich möchte verstehen, was sie in dem Moment denken, wie diese Verhaftungen aus ihrer Sicht zu rechtfertigen sind. Nach langem Suchen haben wir einen Polizisten gefunden, der mit uns zurückblickt.
So habe ich dann letztlich 73 oder Anfang 74 bei der Polizei angefangen. Habe dort dann den Dienstanfängerlehrgang der Transportpolizei absolviert.
Das ist Udo. Udo beginnt 1974 seinen Dienst bei der Transportpolizei. Er lebt zur selben Zeit in Leipzig wie Sabine. Udo ist Sabine aber nie begegnet. Er erzählt von der anderen Seite. Davon, dass es Transportpolizisten am Leipziger Hauptbahnhof gibt, die den Auftrag haben, junge Herumtreiberinnen einzusammeln.
Und wir hatten dort ein Mädel, was aufgegriffen wurde. Die hatte sich dort über mehrere Tage rumgetrieben auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Und das kriegt man mit, das kriegt jeder Polizist mit, weil man hat ein Gespür für Leute, wo was nicht stimmt. Das, diese Empathie hat jeder Polizist, der da rumgelaufen ist. Und wie gesagt, die wurde dann zugeführt und mit dem Ergebnis, sie soll zum Tonberg überführt werden. Und das war meine erste Begegnung und eigentlich auch die einzige, die ich hatte mit der Tripperburg. So, wir sind da mit dem Funkstreifenwagen, der Fahrer, ich habe im Prinzip nur aufgepasst, war dann verantwortlich für die Übergabe. Ich habe mich mit dem Mädel eigentlich auch kaum unterhalten. Sie hat auch einen ganz normalen Eindruck gemacht. War verwahrlost, sah die aus. Klar, wenn man sich eine Woche auf dem Bahnhof rumtreibt halt und dann bloß auf Toiletten irgendwie waschen kann, wenn überhaupt. Und dann bekam ich dann, wir sind in zur Riebeckstraße, das ist ja nicht weit weg vom Leipziger Hauptbahnhof. Das war ein Backsteinbau, das sah also von außen aus wie ein Gefängnis.
Udo spricht hier von der venerologischen Station. Die befindet sich in Leipzig in der Riebeckstraße. Udo meint auch, dass die Bevölkerung kaum eine Ahnung von den geschlossenen Stationen hat.
Das war, also ich war, es war mir vollkommen Tripperburg, das war mir überhaupt kein Begriff. Zivilist. Und auf einmal sagt einer, die müssen jemanden zum Tonberg gebracht. Und ich sage, was ist ein Tonberg? Das ist die Tripperburg. Was ist eine Tripperburg? Was ist ein Tripperburgmeister? Ich sage, ja. Ja, das ist eine Geschlechtskrankheit. Die werden dorthin gebracht, um zu überprüfen, ob die geschlechtskrank sind. So, und da fing es dann erstmal bei mir an zu arbeiten. Dann hatte ich erstmal eine ungefähre Vorstellung von dieser ganzen Geschichte. Ne?
Tonberg. Die Tripperburg in Leipzig.
Da habe ich nochmal gefragt, wo bringt ihr uns denn jetzt hin? Und dann sagten sie, was geht euch nichts an oder das hat euch nichts zu interessieren. Wann sind wir angekommen? Ich glaube, da wurde so ein Tor geöffnet. Oder war das schon auf? Weiß ich nicht mehr. Ich habe nur eine Mauer gesehen. Dachte, Gott, wo bist du jetzt? Wir sind die Treppen hoch und da war dann eine, die haben dann da oben geklingelt. Da war so eine große Tür, da wurde geklingelt und dann wurde die Tür geöffnet. Und da haben die Polizisten uns dann sozusagen übergeben, haben aber vor dieser Tür gestanden, die sind nicht mit reingegangen. Erst Neuzugang oder ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt haben und dann wurden wir reingeschubst oder reingezerrt, weil da waren zwei Schwestern, die haben uns dann genommen. Die eine brachte mich sofort ins Bad und hat mich eingeschlossen. Und dann saß ich im Bad.
Sabine erzählt diese Erlebnisse und ich spüre, wie sehr sie das alles noch Jahrzehnte später bewegt. Bei allem, was sie berichtet und was wir recherchiert haben, ergibt sich für mich nun ein Bild. Eine Jugendliche in der DDR, die einen Ort für sich sucht. Einfach nur für sich. Ohne Staat, ohne Obrigkeit. Einfach nur jung sein. Und ich frage mich, was hätte ich gedacht, gefühlt, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre?
Ich saß eine Weile dort, wie lange weiß ich nicht mehr. Mir kam es ewig vor. Dann wurde das Bad aufgeschlossen und ich wurde mit in einen Raum genommen und musste alle meine Sachen abgeben. Musste mich da nackig ausziehen, alles abgeben. Schmuck, weiß ich gar nicht, ob ich was um hatte. Aber alles an persönlichen Gegenständen abgeben. Also du warst völlig nackt. Und dann wurde mir ein Kittel dann so auf den Tisch, glaube ich, gepackt oder auf dem Hocker. Ein Schlüpfer, also. Und ein paar Schuhe. Ja, und dann musste ich wieder ins Bad. Ich weiß nicht mehr, ob ich gebadet oder geduscht habe. Und wurde wieder rausgeholt. Und dann musste ich auch einen Untersuchungsstuhl erstmal. Und da wurde dann ein Abstrich entnommen bei mir. Wurde aber immer noch nichts gesagt.
Sabine weiß nicht, warum sie hier ist. Sie weiß auch nicht, wie lange sie bleiben muss. Sie weiß nicht mal, was das hier eigentlich ist.
Ich habe diesen Begriff Tripperburg noch nie zuvor gehört. Noch nie. Das kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das wusste ich gar nicht, nein. Also ich habe mir gedacht, ich bin jetzt hier, weil ich bestraft werde, weil ich ausgerissen bin. Also das war so mein Gedanke. Jetzt werde ich eingesperrt, weil ich ausgerissen bin, weil ich weg war und weil auch Jungs da waren. Und ja.
Weil auch Jungs da waren, sagt Sabine. Sie glaubt, dass das der Grund ist, warum sie hier auf einer geschlossenen Station ist, auf der Geschlechtskrankheiten behandelt werden. Und so falsch liegt sie damit nicht. Denn wegen dieses Verdachts, oder vielleicht besser dieser Unterstellung, wird Sabine gynäkologisch untersucht und auch sehr intim befragt.
Und dann wurde ich vernommen, wo ich überall geschlafen habe, mit wem ich geschlafen habe. Und das steht auch alles in meinen Akten drin. Da steht auch drin, dass ich mit vielen Männern geschlafen habe in meinen Akten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wurde ich gefragt, schon Schwangerschaftsabbrüche hatte, wie viele Männer ich hatte, mit wem ich mich rumgetrieben habe.
Aufgrund einer besonderen, den gesellschaftlichen Normen entgegengesetzten Verhaltensweise wurde am 25.04.77, 10 Uhr, in die Poliklinik Leipzig, Kohlgartenstraße 71, Fräulein Sabine S. in die venerologische Abteilung des Bezirkskrankenhauses für Psychiatrie Leipzig eingewiesen. Für diese Verhaltensweise ist die oben genannte Bürgerin selbst verantwortlich. Wir stellen deshalb keinen Krankenschein aus.
Das ist das Schreiben der Fürsorgerin aus der Trippeburg an die Lehrstelle von Sabine. Eine Fürsorgerin in der DDR im Gesundheitswesen ist zum Beispiel eine Krankenschwester. Eine, die eng mit Ärztinnen zusammenarbeitet und sich um die Belange der PatientInnen kümmert. Fürsorgerin. Was für ein absurder Begriff. Für mich klingt das Schreiben eher nach einer Aufseherin. Die Fürsorgerin informiert die Eltern und auch die Lehrstelle, damit der Ausfall vermerkt ist. Das Schreiben stammt übrigens aus Sabines Akte. Ein offizieller Beweis, dass sie eingewiesen war.
Dann wurde ich in einen Raum gebracht. Da saßen viele Mädchen und Frauen. Es war sehr still da drin. Ja, es war ganz ruhig, hatte ich das Gefühl, dass alle sehr still sind. Und dann habe ich mich da auf einen Stuhl gesetzt, wo Platz war. Der Schlafraum, der hatte irgendwas Bedrohliches für mich. Ich weiß nicht warum. Der kam so riesig vor und die vielen Betten. Und wenn wir dann alle abends in unseren Betten lagen, das waren so viele.
Sabine ist in einem Schlafraum mit ungefähr 30 anderen Frauen, wie sie sagt. Sie empfindet den Raum als vollgestopft mit Menschen, mit Frauen. Und in diesem Raum gibt es nur Tische, Stühle und Betten, sonst nichts. Keine Uhr, keine Schränke, nichts.
Als ich dann in den großen Raum musste, wo all diese Mädchen und Frauen saßen. Und da habe ich wohl gefragt, wo bin ich hier? Was ist das hier? Und da hat mir wohl jemand gesagt, oder vielleicht waren es auch mehrere, die gesagt haben, du bist auf der Trippeburg.
Warum kommt ein junges Mädchen wie Sabine in eine geschlossene Einrichtung? Wird eingesperrt ohne einen Grund? Und Sabine ist nicht die Einzige. In den nächsten 5 Folgen schauen wir auf die Erlebnisse von weiteren betroffenen Frauen. Es geht um den Schrecken und den Schmerz, den die Frauen erleiden. Und um die Zeit danach. Wie man mit dem Trauma lebt und es überwindet. Und es geht auch um die, die dafür verantwortlich sind. Die TäterInnen. Was ist mit ihnen passiert? In der nächsten Folge berichten uns Sabine und Bettina von ihrem monotonen Alltag und den brutalen Untersuchungen in den Tripperburgen.
Dann musste ich da auf den Stuhl und dann habe ich vorher schon gehört, bevor ich rein bin, wie die anderen Mädchen da gesagt haben, oh, heute ist Gurbeldora wieder da. Ich fragen konnte, wer das ist oder was, musste ich schon rein.
Und wir finden Berichte über den Stationsleiter der Tripperburg in Halle. Wir erfahren, wie willkürlich er mit den eingesperrten Frauen umgeht und wie er seine Macht auslebt. Das war Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Folge 1, Angst. Danke euch fürs Zuhören. Einen herzlichen Dank an Sabine, die in dieser Folge ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Und an Steffi Brüning für ihre Einschätzungen. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Wenn ihr darauf nicht warten wollt, könnt ihr schon jetzt alle Folgen in der ARD Audiothek hören. Das war Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Nach einer Idee von Ann-Kathrin Kanier und Charlotte Witt. Es sprachen Charlotte Witt und Claudia Leonard. Projektleitung Amelie Hüsny. Dramaturgie und Skript Sophie Rauch und Floris Asche. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Recherche und Fact-Checking Ann-Kathrin Kanier, Charlotte Witt, Pia Uffelmann, Julian Daum und Christine Kasten. Technische Produktion und Sounddesign Ole Zender. Mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski mit Unterstützung des MDR-Rundfunkchores und des MDR-Sinfonieorchesters. Artwork Marie Ronniger und Jan Wurtmann. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, gefördert von MDR Next. Und jetzt noch ein Hörtipp für euch. Im Podcast Flexikon suchen die Hosts Steffi Banowski und Anne Radatz für euch nach Antworten auf Fragen, die ihr euch unbedingt mal stellen solltet. Sie klären auf, was weiblich ist und was Klischee. Gehen Medizinmythen auf den Grund oder geben Ratschläge, wie ihr besser Nein sagen könnt. Dafür sprechen Steffi und Anne getrennt voneinander mit ExpertInnen und präsentieren sich und euch die Ergebnisse. Ein Thema, verschiedene Sichtweisen. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.